feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der Sonntag Reminiscere. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Es ist der zweite Sonntag der Passionszeit und kennen Sie alle Namen der Passionssonntage? Es gibt so einen schönen Merkspruch: In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. In vocavit rechter Lehre, also rechter Lehre reminiscere, in rechter Ordnung oculi lerne letare Jesu judica Passion palmarum. Nicht ganz einfach, ne? Mich auch noch gerade mal versehen, obwohl ich den gut kenne. Aber so kann man sich das merken. Sechs Passionssonntage und dann treten wir ein in die stille Woche. Eine Woche, eine Zeit, in der wir an das Leiden in der Welt und an das Leiden Jesu in besonderer Weise denken und dem nachgehen. Und es ist gut, dass wir immer wieder anschauen, was Jesus erlitten hat und dass wir auch anschauen, was in der Welt so schwer läuft. Es ist wichtig, sich dem zu stellen. Heute hören wir vom Weinberg. Ist ja was Schönes. Das Bild vom Weinberg ist in der Bibel jetzt den Juden von klein auf bekannt. Im Alten Testament hören wir die Lesung, das berühmte Weinberglied. Und heute in der Predigt hören wir von den bösen Weingärtnern. Aber dazu dann später mehr. Ganz besonders freue ich mich, dass wir heute auch tatsächlich eine Organistin haben. Es war gar nicht so ganz leicht. Ich habe Frau Christa Pollmann-Busch aus Leer gefragt und sie hat, obwohl sie ein volles Wochenende hatte, zugesagt. Ich danke ihr herzlich schon jetzt einmal und Sie können es danken, indem Sie kräftig und fröhlich und schön singen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Gottesdienst, aus dem Sie etwas mitnehmen können, hoffe ich, für Ihr Leben und für Ihren Glauben. Lassen Sie uns nun die uralten Worte von Psalm 25 lebendig werden lassen, indem wir sie uns gegenseitig zusprechen. Ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu sprechen. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zuschanden werden, denn keiner mag es zuschanden, der auf dich hartet.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich habe ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sünder den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.
Der Herr ist deinen Freund, denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten.
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden.
Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht verschanden werden, denn ich traue auf dich.
Welt. Auf dich will ich mich verlassen und dir meine tiefsten Gedanken anvertrauen. Bei dir ist alles gut aufgehoben und bewahrt. So lass mich deine Nähe in diesem Gottesdienst spüren und zeige mir die Wege, die ich gehen soll. Das bitte ich dich im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht mehr beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen sollen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei und Schlechtigkeit. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen.
Wir haben Gottes Wort gehört und wir wollen nun unseren christlichen Glauben bekennen. Und wir tun das heute mit dem Glaubensbekenntnis von Seoul. Wir hatten gestern Kreisfrauentag, Kreisfrauentreffen im Lehr. Und dort haben wir auch dieses Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Und nun singen wir ein etwas neueres Lied vielleicht. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Komm in unsere stolze Welt. Und Frau Vollmann-Busch wird das hier am E-Piano begleiten und Sie schön mitnehmen. Und Sie wissen ja, schön und kräftig singen.
Oh, baby.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben schon vom Weinberg gehört in der Lesung und jetzt hören wir gleich das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Es knüpft zunächst an diese alte Geschichte aus dem Propheten Jesaja an, das wir gehört haben. Und wenn man diese beiden Texte nebeneinander hält, dann fällt ein gravierender Unterschied auf. Bei Jesaja, da bringt der Weinberg keine Frucht und dann wird er eben entsprechend vernichtet. Aber Israel bleibt Gottes Volk. Im Gleichnis bei Markus geht es darum gar nicht. Der Weinberg bei Markus bringt tatsächlich gute Trauben. Aber wie die Pächter, die Eliten, die Schriftgelehrten und hohe Priester mit ihren Pflichten, mit ihrer Verantwortung umgehen, darum geht es. Für den, der die Zeilen geschrieben hat, steht außer Frage, dass diese Eliten versagt haben. Israel soll jetzt nicht mehr Gottes Volk sein. Der Weinberg wird an andere verpachtet. Deswegen schließlich gibt es ja dann die kleine Splittergruppe, so nenne ich sie mal, die 12 Jünger, aus der später eine Weltreligion werden sollte. Und das sind letztendlich wir nun heute. Auch wenn man tatsächlich als Christ in Deutschland fast schon wieder zu einer Splittergesellschaft gehört. Wir arbeiten jetzt im Weinberg. Wo liegt unsere Verantwortung heute? Diese Erklärung im Vorfeld mag Ihnen helfen, jetzt das Gleichnis zu hören. Bei Markus im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und er ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte wieder einen anderen. Den töteten sie sogar. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, vor meinem Sohn werden sie sich scheuen. Aber die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten trachteten danach, Jesus zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Herr, unser Gott, wir bitten dich heute, sieh uns an in dieser Passionszeit. Sieh, wo wir leiden, und schenk uns ein Wort für unser Herz, ein Trostwort, aber auch ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Kind geboren wird, dann schaut man doch gerne in den Kinderwagen und freut sich über das neue Leben. Und nicht selten hört man dann den Satz, der heißt, na, das habt ihr aber gut hingekriegt. Dieser Satz ist lieb gemeint und die Eltern des Kindes sind bestimmt stolz, wenn sie so etwas hören. Aber wenn ich etwas länger darüber nachdenke, bekomme ich meine Zweifel. Haben die Eltern das hingekriegt? Ist das ihr Verdienst? Von dieser Rubrik gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen. Ja, es scheint ja geradezu so zu sein, als würden wir die positiven Ereignisse, die Erfolge, die schönen Dinge schnell uns selbst zuschreiben und uns selbst damit identifizieren. Da sagt ein Professor zum Studenten, Sie sind begabt, junger Mann. Und der Student wird ganz verlegen und winkt selbstzufrieden ab. Er hört aber gar nicht den genauen Sinn des Wortes begabt, dass er nämlich von außen eine Gabe mitbekommen hat, sondern er schreibt sich selbst sein Können zu. Er identifiziert sich damit. Oder kennen Sie auch solche Leute, meistens sind es tatsächlich Männer, ich kenne so ein paar, wie die über ihre Autos sprechen, ich muss dann immer lachen, aber die meinen das tatsächlich ernst. 200 auf der Autobahn ist für mich gar nichts, sagt der eine. Und der andere kontert, meiner geht im dritten Gang auf den Großglockner, ohne Probleme. Sie tun so, als wären sie selbst so schnell, als würden sie selbst die Berge erklimmen. Genau diese falsche Selbsteinschätzung haben die bösen Weingärtner in unserem Predigttext auch. Sie sind Pächter, Angestellte. Sie tun aber so, als wäre der Weinberg ihr Eigentum. Weinberg ist hier ein ganz festes Bild für all das, was Gott als Eigentum gehört. Vielleicht haben Sie es noch im Ohr von Weihnachten und er kam in sein Eigentum. Das Baby Jesus kam in sein Eigentum. Sein Eigentum leiht er dem Menschen gern, aber eben nur leihen. Oder eben verpachten. Oder womit er sie beauftragt. Darf ich es mal ganz deutlich sagen? Unsere Kinder sind nur geliehen. Sie sind nicht unsere Kinder. Sie sind eine Leihgabe. Dann könnte man Kinder vielleicht auch schon wieder in einem etwas anderen Licht sehen. Unsere Begabungen sind nur geliehen. Natürlich sollen wir das Beste daraus machen, klar. Aber wie viel begünstigende Voraussetzungen sind mir unverdient schon vorher mitgegeben worden, um zum Beispiel einen Schulabschluss zu bestehen? Michael Schumacher, der hat mal gesagt, das fand ich ganz schön, weil er ja nun auch so erfolgreich war, der hat gesagt, die Blumen des Erfolgs gehören in viele Vasen. Ein schönes Wort, fand ich, und gerade von so einem. Unsere Wohnungen sind nur geliehen. Auch wenn wir selbst ein Haus gebaut haben und bezahlt haben, irgendwann müssen wir da wieder raus und können es nicht mitnehmen. Unsere Umwelt ist nur geliehen. Unsere Erde, unser Leben, alles nur Leihgabe. Wer weiß, wie lange. Nicht alle werden 80. Das in seiner gesamten Tiefe zu akzeptieren, scheint uns Menschen schwer zu fallen. Die Weingärtner, die Pächter jedenfalls, beanspruchen alles, alles für sich alleine. Ihre Arbeitskraft, ihre Leistung, ihren Lohn, vielleicht sogar auch noch das Klima. Oh, das ist aber ein guter Tropfen, den wir da produziert haben. Ohne darüber nachzudenken, dass sie die Sonne nicht ein- und ausgeschaltet haben. Das Positive schreiben wir gerne uns selbst zu. Und umgekehrt, das Negative, wenn uns etwas nicht gelungen ist, wenn wir versagt haben, wenn wir schuldig geworden sind, das schieben wir gern auf etwas oder jemanden anderes. Die schlechten Umstände, die schwere Kindheit, die ungerechten Lehrer. Ja, und ich sag mal, der liebe Gott, der muss auch oft herhalten. Und wenn dann doch einer den Finger in die Wunde legt und sagt, das ist nicht richtig, so wie es läuft, dann bringt man ihn gern zum Schweigen. So geschieht es den Boten, die der Herr zu seinem Weinberg schickt. Sie kommen zur Erntezeit und sollen seinen Anteil am Ertrag holen. Aber die Pächter verweigern ihm das. Von Jahr zu Jahr steigern sich die Auseinandersetzungen dramatisch mit den Boten. Die einen werden geschlagen, verhöhnt, zum Schluss sogar getötet. Sie haben einen Auftrag. Ihr dürft nicht alles behalten. Gebt dem Herrn des Weinbergs das, was ihm zusteht. Und ich sage vielleicht mal ohne Bild, ganz schlicht, gebt Gott die Ehre. Klingt gut. Und doch endet unser heutiger Predigttext doppelt tragisch. Als letzten schickt der Weinbergsbesitzer seinen Sohn. Gemeint ist, Gott schickt Jesus in die Welt, weil er denkt, die Pächter würden sich nicht trauen, ihm etwas anzutun. Aber ganz im Gegenteil, sie töten ihn, um sich den Weinberg dann selbst anzueignen. Wenn wir ihn töten, ist das Erbe unser. Daraufhin verjagt der Besitzer die Pächter. Den Weinberg verpachtet er an andere. Die Hohepriester und Schriftgelehrten, die dieses Gleichnis gehört haben, haben sehr gut verstanden, dass Jesus sie im Auge hatte. Diese Elite, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Es bringt euch nichts, mich umzubringen. Ihr werdet dadurch nicht die Obersten in der Religion, im Volk. Und folgt daraus bei den Hohepriestern ein Einsehen, eine Umkehr? Ganz im Gegenteil. Von da an trachten sie erst richtig danach, Jesus zu ergreifen und zu töten. Nicht umsonst wurde Jesus nachts gefangen genommen. Feige. So ist das. Wer auf Fehler hinweist, wer zur Umkehr ruft, darf erst einmal nicht mit offenen Armen, mit Akzeptanz rechnen. Wer will schon einfach sein Leben ändern? Das haben wir ja in den letzten Jahren auch deutlich gespürt. Wir merken ja irgendwie, so geht das alles nicht weiter. Aber den Gürtel enger schnallen, es ist schwer. Etwas zu verändern, ist schwer, ist wirklich schwer. Eine wirkliche Sinneswandlung, so richtig von innen, geschieht, glaube ich, nur durch ein, und ich sage das jetzt mal, weil das meine Deutung ist, durch ein göttliches Wunder. Jesus selbst schließt das Gleichnis mit einem ganz tollen Wort aus dem Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Auf dem ruht alles, der trägt alles. Ja, wie soll denn das gehen? Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Verworfen und dann wird dieser Stein zum Eckstein, der alles trägt und hält. Verworfen, zum Eckstein geworden. Diese beiden Wendungen umschreiben das Wunder des Lebens Christi. Die Menschen, wir Menschen, haben ihn verworfen und getötet. Und ich sag mal, Gott hat ihn aufgesammelt und auferweckt und gesagt, es ist alles ganz anders, als es aussieht. Auf den Geschlagenen, auf den Getöteten, auf den Leidenden, auf den könnt ihr euer Leben bauen. Klingt verrückt, ne? Völlig verrückt. Wie soll das gehen? Aber genau der hält und trägt. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Natürlich ist das nicht. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Martin Luther hat natürlich diese Geschichte auch ausgelegt und er schreibt ganz wunderbar, wie ich finde, zu diesem Abschnitt: Ist's nicht eine wunderliche Hilfe, dass der Sterbende lebt, der Leidende fröhlich ist, der Fallende aufsteht, der Sünder gerechtfertigt ist. Das macht der feine Eckstein, dass wir nicht allein sind im Sorgenberg mit uns selbst. Dass er Frucht fordert, ist kein bitter Drohen, sondern ein Trost- und Hilfewort. Kein Sterbenswörtchen hat Christus je gesagt, nur Lebeworte. Ist das nicht schön? Kein Sterbenswörtchen hat Christus je gesagt, nur Lebeworte. Er soll mir nicht die Lücken büßen, noch ein Füllestein sein, sondern der Eckstein soll er sein. Denn was mag Lieberes und Edleres sein, als ein verzagt Herz, das erleuchtet ist und auch dem Nächsten sein Dunkelheit vertreibt? Mehr Frucht brauchst du nicht zu bringen. Das ist doch ein wunderschöner Abschnitt. So, und mit aller Hoffnung und Glauben auf den Eckstein lassen Sie uns getrost und immer aufs Neue im Weinberg Gottes mitarbeiten. Gott hat uns so viel Gutes geliehen. Und für die schweren und schlimmen Dinge, da hat er uns seinen Sohn gesandt. Da mag nun manch einer sagen, das ist aber einfach. Ja, so einfach ist das. Tatsächlich. Tatsächlich. Auf ihn können wir bauen. Was wollen wir mehr? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alles, was wir denken oder verstehen, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Herzlichen Dank, Frau Friebe, dass Sie wieder hier waren und so eine schöne Predigt gehalten haben. Und auch herzlichen Dank an Frau Pollmann-Busch, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind an der Orgel. Die Kollekte vom Gottesdienst am letzten Sonntag betrug 92,64 €. Die Kollekte anlässlich einer Trauerfeier vom 24.02. betrug 364,50 €. Die Kollekte am Weltgebetstag betrug 214,72 €. Es wurden folgende Spenden im Fahrbüro noch abgegeben: 40 € für unsere Kirchengemeinde und 50 € für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auch hier für unsere Kirchengemeinde. Die Kollekte, die am Ausgang angesammelt wird für heute, ist bestimmt für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Wir laden herzlich ein zur Passionsandacht am Freitag um 19 Uhr mit Lektorin Hermine Elsner. Und zu unserem Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Diakonin Annegret Klenzendorf.
Menschen im Lichte Gottes zu sehen. Das ist eigentlich Fürbitte. Es gibt keinen Gottesdienst ohne Fürbitte. Und das wollen wir jetzt tun. Und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, sich dazu zu erheben. Herr unser Gott, wir beten zu dir, der du nicht willst, dass Angst, Not, Gewalt und Unrecht unsere Welt bestimmen. So bitten wir dich für die Völker, dass sie aufhören, Kriege miteinander zu führen. Lass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft erkennen, dass Gewalt keine Lösung ist und Kriege letztlich nur ins Unglück führen. Wir bitten dich, Herr, für die verschiedenen Religionen, dass sie friedlich miteinander umgehen. Lass die Geistlichen predigen, dass Toleranz und Neugier auf das Fremde zum Verständnis führen. Bewahre die Gläubigen aller Religionen vor falschen Propheten, die zum Hass und zur Vernichtung aufrufen. Herr unser Gott, wir bitten dich für uns Christen und für unsere Kirche, dass wir den Glauben an Jesus Christus bewahren und die Liebe, die mit dem Glauben verbunden ist, weitergeben an die, die wenig geliebt und verachtet sind. Lass uns Neid und Missgunst aus unserem Leben verbannen und Platz schaffen für Rechtschaffenheit und Güte. Wir bitten dich heute auch für uns selbst, dass wir in Treue und Gehorsam deinem Willen gegenüber unser Leben gestalten, dass wir nicht müde werden, in deinem Weinberg zu arbeiten und dass wir uns auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Wir bitten dich für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, die in diesem Jahr in dieser Gemeinde konfirmiert werden. Gib, dass der Glaube Halt in ihrem Leben wird und sie sich austauschen können mit Menschen, mit ihrer Familie, mit uns, die wir von unserem Glauben erzählen. Herr unser Gott, in Jesus Christus ist deine Herrschaft angebrochen. In ihm und durch ihn sind Vorboten deines Reiches mitten unter uns. Lass die Früchte deines Reiches in uns wachsen, damit wir uns mühen um Frieden und Gerechtigkeit und die Bewahrung deiner Schöpfung. Wir bitten dich heute für die Menschen, die sterben werden. Schenk, dass jemand an ihrem Bett sitzt und ihnen die Hand hält. Gib, dass auch wir jeden Tag dankbar aus deiner Hand nehmen und nach deinem Willen leben. Schenke uns Vertrauen, dass du tatsächlich mitten unter uns bist und dein Heil allein uns heilt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns nun gemeinsam beten und den Dom der Stille bauen, in dem alles zur Ruhe findet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in euer Leben mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, und zwar das auf dem Liederzettel auf der anderen Seite. Es ist das Lied von der Weltgebetstagsordnung aus Taiwan. Und ich denke, etliche von Ihnen waren vielleicht auch am Freitag beim Weltgebetstag und kennen dieses Lied schon. Also wir haben es auch kräftig gesungen und ich dachte, es ist so ein schönes Lied, das können wir heute nochmal so als Abschluss singen.
Und wir beginnen in der vierten Zeile, die letzten beiden Worte. Gottes Segen ist um uns. Das ist so der schöne Kehrvers. Und damit den zumindest alle mitsingen können, singen wir den zu Anfang zweimal und dann geht's in die erste Strophe.